Wir haben ein ganz einfaches Thema, das Wort Gottes bewahren und damit in der Endzeit bewahrt bleiben. Mir wird eigentlich immer klarer, und ich bin jetzt 44 Jahre gläubig, Gott selber, und das sagt auch die Bibel in Hebräer 4, Vers 15, der Herr Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Das heißt, wenn du jetzt die ganze Endzeit-Thematik siehst und du siehst die ganze Dramatik, was sich hier abspielt, da könntest du ja erschrecken, man könnte Angst bekommen, man könnte Panik bekommen. Aber es fasziniert mich jedes Mal, wie Gott es gemacht hat, nicht nur, dass er seinen Sohn gab als dieses vollkommene, perfekte Opfer, wie der Herr Jesus das alles getan hat, sondern wie er uns so leicht gemacht hat. Und wenn er unsere Schwachheit kennt, macht es uns leicht. Das heißt, bewahrt zu bleiben in der Endzeit ist leicht. Und wir werden das sehen. Und es ist sogar so, dass wir mit unserem verdrehten Charakter, mit unseren verdrehten menschlichen Regungen, dass wir es können. Und das fasziniert mich. Die Offenbarung des Johannes. Der Abschluss der Offenbarung Gottes, wie diese Heilszeit auch endet und wie die Ewigkeiten eingeläutet werden, die sagt in Offenbarung 1, Vers 3, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Er sagt was ganz Einfaches. Er sagt, du musst eigentlich als Gläubiger, der du zu diesem Leib Christi gehörst, der du in einem Geist zu einem Leib getauft bist, der du wieder geboren bist, der du gerettet bist, der du ein Jünger Jesu bist, du musst nur eines tun. Er sagt, du musst es lesen. Also du musst das Wort Gottes nehmen und lesen, und dann sagt er, dann musst du hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Zum Beispiel in Römer 10, 17, wo erklärt wird, wie ein Mensch zum Glauben kommt durch das Wort Gottes, steht im griechischen Wort, das heißt akouo, Akustik. Das heißt nicht nur die Verkündigung, sondern man hört einfach zu. Entweder der Verkündigung oder, wenn man stille Zeit macht, macht man seine innere Herzensohre auf und hört Gott wirklich zu. Das heißt, man liest konzentriert. Und glaubt, dass das, was hier geschrieben steht, wirklich vor Gott gesagt ist und dass es so gemeint ist und dass es absolut gilt. Das ist gemeint. Wer liest und hört, das Nächste sagt er, und das, was du gehört hast, das musst du bewahren. Und jetzt kommen wir zu dem Wort bewahren. Das heißt Tereo, und das ist ein Wort, das hat eine ganz prägnante Bedeutung. Und wenn es wie hier jetzt auch praktisch im Präsens und dann noch aktiv steht, dann ist eigentlich gemeint ein Dauerzustand. Das heißt, das soll unsere Herzensstellung sein. Und wenn das jetzt stimmt, wenn wir lesen, wenn wir richtig zuhören und bewahren, so wie das Wort auch hier gemeint ist, dann wird Folgendes passieren. Dann wird er uns bewahren. Das steht nämlich zwei Kapitel weiter, Offenbarung 3, Vers 8 und Vers 10. Dort steht, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Vers 10, ganz wichtig, wenn du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Wisst ihr, da sagt die Bibel was ganz einfach. Sie sagt, ich bewahre das Wort Gottes, ich höre zu und dann wird er mich bewahren. Da brauchen wir keine Helden, da brauchen wir keine Glaubensgiganten. Das kann der einfältigste Gläubige tun, wenn er will. Weil er nämlich das vollkommene Opfer hat. Der Jesus wohnt in seinem Herzen. Und er hat laut 2. Korinther 4, 13 den Geist des Glaubens. Das kann jeder von uns, kann das problemlos, wenn er will. Aber jetzt müssen wir gucken, wie geht es? Dieses Wort Tereo heißt praktisch, und das steckt da drin, bewachen. Also da ist auch die Wachsamkeit drin. Man bewahrt nur, wenn man wachsam ist. Und es geht sogar in die Richtung, wenn es um die Bewachung von Gebäuden und Gefangenen geht. Das ist ein ernstes Bewachen. Bewahren, verwahren. zum Beispiel zu einem bestimmten Zweck, für einen geeigneten Zustand, einen unverletzten Zustand. Wisst ihr, ich habe immer ein Problem, wenn ich was habe, das zerbrechlich ist. Ich bin ein Chaot von Natur aus, das ist ein Problem. Wenn ich was in der Tasche verpacke, dann ist immer wunderbar und Gnade, wenn ich zu Hause bin und es ist noch ganz. Das heißt, ich verstehe hier, das geht mir sehr nahe. So verwahren oder bewahren, dass es nicht verletzt wird. Bewahren, nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob es alter ist. Ich verliere in den letzten Jahren immer mehr Dinge. Ich habe meine Frau ihren Impfpass verloren bei der Israel-Reise. Wir wissen bis heute nicht, wo ich hingetan habe. Wahrscheinlich liegt er in Albstadt irgendwo in einem Buch drin. Und da sagt die Bibel dann auch mit diesem Wort, nicht festhalten, oder man darf nicht unachtsam sein, nicht leichtsinnig. Man darf den Wert des Besitzes nicht verachten. Wisst ihr, was das heißt? Der Wert des Wortes Gottes, der Wert des vollkommenen Opfers, der Wert Jesu Christi, was der Jesus mir wert ist, darf ich nicht geringschätzen. Und dann werde ich bewahren. Da steckt so viel drin, auch behüten, schützen vor jemanden oder etwas. Man bewahrt aus Gott vor, das Wort Gottes vor Dritten. Und da geht es sogar so weit im Sinne von Bewahren von Lehre und auch im Gesetz. Das heißt, es ist ein Rundumwort. Man beobachtet, erfüllt und hält es. Und das Wort kommt 67 Mal im Neuen Testament vor. Und jetzt ist es interessant. Von diesen 67 Mal benutzt es der Lieblingsjünger Jesu, der Johannes, 43 Mal. Das heißt, wir haben mitten Johannes, den totalen Spezialist für Bewahren. Es kommt im Johannesevangelium 25 Mal vor. Es kommt in den Johannesbriefen 8 Mal vor. Und es kommt in der Offenbarung 10 Mal vor. Das heißt, dieser Lieblingsjünger Jesu, der an der Brust Jesu lag, der dann auch diese gewaltige Begegnung in Offenbarung 1 mit dem Herr Jesus hatte, der weiß, was bewahren ist, weil er hatte sich nicht bewahrt. Er war auf der Insel Patmos, könnt ihr nachlesen, Kapitel 1, und hatte wohl auch seine Anfechtungen, hat der Herr ihn verlassen, seine Mitapostel waren alle bereits als Märtyrer gestorben, er nicht. Er ist auf der Insel Patmos und war wohl in eine gewisse Traurigkeit versunken. Und dann redet ihn ja der Jesus plötzlich an. Und dann sagt die Bibel, die Stimme erschallte in seinem Rücken. Wisst ihr, was das heißt? Er hat dem Herrn Jesus den Rücken zugedreht. In der Erfechtung, zwar keine Sünde, sondern in der Erfechtung, in der Verzweiflung, hat er nicht bewahrt. Er hat das, dass man vom Angesicht Jesu steht, vor Gott in Christus, diese Hebräer 10, 19 Stelle, dass er dauernd den direkten Zugang zum Herrn Jesus gesucht hat, hat er nicht mehr bewahrt. Und in dem Moment, wie der Jesus ihn von vom Rücken her anredet, dann fährt er herum und dann sieht er ihn, den Auferstandenen, inmitten der Leuchter. Und dann legt der Herr Jesus die Hände auf ihn und richtet ihn neu auf. Wisst ihr, das Problem. Dieser Johannes, der wusste, was bewahren heißt. Der wusste auch, was nicht bewahren heißt. Wisst ihr, und von dem Hintergrund her haben wir hier natürlich jetzt in den ganzen Bibelstellen, auch in der Offenbarung, gewaltige Offenbarungen von Gott. Ich möchte nicht alles lesen, auch was auf dem Zettel steht. Es ist eigentlich zum Nachschlagen. Man kann es ja auch schon lesen, obwohl es nicht mehr so schön ist. Johannes 8, 51. Ich möchte nur ein paar Stellen herausgreifen, um zu sehen, um was es eigentlich bei unserem Thema geht. Wisst ihr, und ich sage es mal ganz vorsichtig, wenn ihr alles wisst über Endzeit, wenn ihr jede Erkenntnis habt und vollständig Spezialist seid für Endzeit, was nützt euch das, wenn ihr nicht überlebt, wenn ihr nicht bewahrt werdet, wenn ihr nicht, wenn die siebte Posaune erschallt, wenn ihr Jesus seid. Ja, das ist der entscheidende Punkt und das steht genau hier. Hier sagt die Bibel sehr deutlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, und da steht jetzt im griechischen Logos, und Logos steht in der Regel, hat auch noch mehr Bedeutungen, aber sehr oft für das geschriebene Wort, also die Bibel. Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das heißt, auch das geistliche Leben zu bewahren, zu überwinden, hat mit dem Wort Gottes zu tun. Und der Jesus sagt es ganz klar, wenn das jemand tut, werde ich ihn bewahren. Johannes 14 kann man es nachlesen, Johannes 17. Es gibt so viele Stellen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Und jetzt muss man einfach sich bewusst sein, 1. Thessalonicher 5, 23 ist etwas, das man oft nur so theoretisch liest. Aber dort steht, und das ist ein ganz zentraler Punkt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, die ganze biblische Lehre und Thematik, die zielt auf einen Punkt, dass ich durch Lesen, Hören und Bewahren, also auch eine richtige Herzenshaltung einzunehmen, dass ich dadurch in einen Zustand komme, wo ich nicht nur das geistliche Leben bewahre, sondern auch eine Basis schaffe, dass ich nach Geist, Seele und Leib geheiligt bin. Wisst ihr, was das heißt? Wenn etwas geheiligt wurde im Alten Testament, dann war es sehr einfach. Dann ging der Priester hin, hat es mit Blut besprengt, das ist die Reinigung durch Jesu Blut, und dann hat er es mit Öl besprengt. Und das ist genau das. In dem Moment, wie ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut und mich mit dem Heiligen Geist erfüllen lasse, ist ein Normalzustand des Gläubigen, dann setzt diese Bewahrung automatisch ein und dann werde ich das Ende erleben. Jetzt kommen wir wieder zu dem, es ist ja immer für mich interessant, was Gott sagt, was ich tun soll, was ich kann und was ich nicht kann, will er ja gar nicht von mir. Er sagt im 2. Timotheus 4, 7 von unserem großen Vorbild, Paulus sagt ja in 1. Korinther 11, ahmt mich nach, mach mich nach. Und hier sagt er im 2. Timotheus 4, 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und das ist jetzt eine dramatische Sache. Da steckt das Wort Agonie drin. Also in dieser ganzen Konstruktion, das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Es kommt zum entscheidenden Punkt. Den Glauben bewahrt. Er hat den Glauben bewahrt. Und die Bewahrung zielt auf einen Punkt. Wenn das tatsächlich so gemeint ist, und Gott meint, was er sagt, im Gegensatz zu uns, wisst ihr, wir sind Schwätzer, der Mensch ist ein Schwätzer. Der Mensch bist du nie 100% sicher, ob er so meint. Außer ich ganz wütend, dann meint er es meistens so, aber auch das stimmt nicht. Ich habe bei mir schon gemerkt, wenn ich ganz wütend bin, sage ich manchmal Dinge, die gar nicht so meinen. Wenn ich es mir genau überlege, sage ich, nein, so habe ich es ja doch nicht gemeint, dann kommt die Seele. Aber Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Und wenn er sagt in 2. Korinther 4, 13, wir haben den Geist des Glaubens, dann kann ich den Glauben bewahren. Dann kann ich glauben. Dann habe ich die Fähigkeit durch das vollkommene Opfer, durch die Wiedergeburt in mir drinne. Wisst ihr, dann habe ich hier keine Not. Und ich kann wirklich lesen, kann das glauben, was geschrieben steht. Ich kann zuhören. Das ist nämlich letztendlich die Realisierung des Glaubens und kann es dann bewahren. Alles, was Gott mir hier sagt, kann ich relativ einfach, wenn ich will. Wisst ihr, und das ist für mich vollkommen befreiend, wenn ich sehe, Gott will von mir nicht die großen Heldentaten, sondern er will ganz einfach das, was ich kann. Weißt du, manchmal gehe ich hin, muss ja ehrlich sein, auch untereinander. Es ist wichtig, dass wir untereinander ehrlich sind. Ich habe in meinem Leben ein Buch geschrieben. Man hat mir mal gesagt, ein Mann muss ein Buch schreiben, muss einen Sohn haben und einen Baum pflanzen. So habe ich alles drin gemacht. Schnell ein Witz, gell? Also ist Welt. Aber ich habe ein Buch geschrieben und vier Broschüren. Na, manchmal habe ich schon gedacht, wenn die Brüder da 20, 30, 40, 50 Bücher schreiben, denke ich manchmal, ach, wäre das schön, wenn du auch so viele Bücher schreiben würdest. Aber dann kommt meistens der Herr und dann setzt bei mir wieder das ein, dass der Heilige Geist den gesunden Menschenverstand einstellt und die Vernunft und sagt, was kannst du eigentlich? Was ist deine Berufung? Was will Gott von dir? Und dann sage ich, was anders? Ich bin der Verkündiger. Mein Werkzeug sind die Lippen und nicht der Federhalt. Oder der Computer in dem Fall. Wisst ihr, und da muss man einfach ganz nüchtern sein und sich vergegenwärtigen. Gott will nur das, von mir, was ich kann. Also muss ich nur tun, was ich kann. Das ist perfekt. Aber hier immer ganz ruhig und ganz sachlich und ach ja, denke ich, wunderbar, jetzt mache ich, was ich kann und die andere macht, was ihr könnt und dann sind alle zufrieden. Jetzt kommt nämlich Jakobus 1,27, wisst ihr? Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Jetzt haben wir wieder das Wort bewahren. Also er sagt, wenn du die richtige innere Haltung hast, auf Prioritäten setzt, worauf kommt es an? Im Zweifel ist es wichtiger, eine Witwe oder eine Waise zu besuchen, als auf eine Konferenz zu gehen. Ist euch das klar? Und wenn die Bibel sagt, wenn du dann gleichzeitig durch Glauben dich vor der Welt bewahrst, kann ich das. Wisst ihr, wenn die Bibel zu mir sagt, 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1, dann muss ich dich von dem und dem und dem und dem absondern, dann kann ich das, wenn ich will. Das heißt, er will von mir gar nichts, was ich nicht kann, sondern sagt ganz einfach, du sollst dich von der Welt absondern, sollst dich bewahren. Du sollst dein geistlicher Zustand, dein ewiges Leben sollst du bewahren. Du sollst einfach in einem Zustand sein, wo du Geist, Seele, Leib im Herr so zur Verfügung stellst, durch Glaube, dass er mit dir zum Ziele kommt. Wisst ihr, ich bin so ein Typ, ich verkrampfe mich. Ich kann mich in was reinsteigern bis zum geht nicht mehr. Dann kann ich natürlich eine Leistung bringen, die normal gar nicht möglich wäre, wenn ich mal richtig angreife. Aber das hat natürlich den Nachteil, wenn du das dauernd machst, so habe ich immer 5 Histaminkollapse bekommen. Im Geschäft habe ich das gemacht, habe ich bin 5-mal umgekippt. Geistlich brauche ich das überhaupt nicht. Ich habe jetzt gelernt, geistlich völlig ruhig zu sein. Ich sage euch ein Geheimnis. Das ist das Einfachste vor Welt. Ich habe früher, wenn die Gläubige das mir gewünscht haben, dem Herrn befohlen, habe ich immer innerlich gedacht, was für ein dummes Geschwätz, sage ich ganz ehrlich. Bis ich Sprüche 16, Vers 3 las. Und dann ist was passiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe ein paar Mal die Bibel aufgeschlagen und jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, denn man darf das nicht suchen, das muss der Herr tun, jedes Mal, wenn ich die aufgeschlagen habe, war ich bei Sprüche 16, 3. Und da ist selbst bei mir langsam die Erleuchtung gekommen, da ist ja wohl was Wichtiges. Und da steht im letzten Teil, befiehl dem Herrn deine Werke, dann werden sie zustande kommen. Und ich sage, so einfach ist das? Meint es Gott tatsächlich so? Und dann habe ich was getan. Dann habe ich bei meinem Gebet, wenn ich Dinge gebetet habe, bin ich einfach hingegangen, wie ihr gleich kennt, habe im Glaube dem uneingeschränkt zugestimmt, dass die Verheißung Gottes stimmt. Habe gesagt, Herr, ich habe trotzdem für das gebetet wie vorher. Und dann habe ich zusätzlich noch praktisch eins draufgesetzt, sage ich jetzt mal in relativ lockerer Sprache, und bin hingegangen und gesagt, so Herr, und jetzt befehle ich dir genau die Sache an. Und dann habe ich geguckt im Hebräischen, was heißt dieses Wort? Wisst ihr, anbefehlen, ich habe gesagt, ich kann ja Gott nichts befehlen, aber anbefehlen habe ich festgestellt, das heißt, wälze es auf ihn. Dann habe ich das geistlich innerlich gemacht, habe es einfach auf ihn gewälzt. Jetzt kommt 2. Korinther 4, 13, Glaube. Jetzt habe ich einfach geglaubt, dass jetzt das so ist, wie es im Sprüche steht. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Gebetserhörungen, wie soll ich das machen? Ich habe nicht anders in der Heiligung gelebt, ich habe nicht in Sünde gelebt. Es war alles gleich. Ich habe gleich gebetet und ist nichts passiert. Und ich fange an, Gott beim Wort zu nehmen, das ist nämlich Bewahrer vom Wort Gottes, lege es ihm auf den Altar, wälze es auf ihn, mit einem Schlag beginne die Gebetserhörung. Ich war so perplex und überrascht, ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Und da ist mir klar geworden, Gott erwartet eigentlich nur, dass ich ganz einfach wie ein kleines Kind sein Wort in dem Sinne bewahre, dass ich es wie ein kleines Kind glaube, dem zustimme und es dann tue. Wie tut man? Das ist ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese Verheißungen, wo Gott ganz klar etwas zugesagt hat und ich bete einmal ganz ernst vor Gott dafür, wenn ich es tue, wisst ihr, was ich dann mache? Dann bete ich nicht mehr dafür. Weil wenn er sagt, wenn du hier dafür betest, steht 1. Johannes 5, wenn ihr um etwas bittet, was im Wille Gottes ist, dann wissen wir, dass wir es haben. Dann gehe ich einfach hin und glaube es, es ist der Wille Gottes, es ist verheißen, ich brauche jetzt nichts mehr tun. Ich brauche kein zweites Mal beten, ich muss nur glauben, dass Gott es wirklich so meint. Und dann stimme ich dem nur im Glaube zu und bete nicht mehr. Das ist tun. Bete ich wieder für die Sache, habe ich es nicht getan, weil ich es nicht geglaubt habe. Wie so einfach ist es? Ich war schockiert, als ich festgestellt habe, 99% der Probleme der Gläubigen, 99% des Versagens und auch der Niederlage hat immer nur mit Glaube und Unglaube zu tun. Das ist alles bloß Unglaube. Wisst ihr, Gläubige ist doch, wenn er klar wiedergeboren ist und einigermaßen normal ist, dann hat er schüttert doch nicht dauernd auf die Sünde oder auf solche Dinge, sondern er ist einfach so. So ging es bei mir oft. Er ist nicht im Sieg, er ist nicht im Zustand, wo er mit sich zufrieden ist. Und dann kommt die Zerknirschung und dann kommt der Teufel und sagt, jetzt ist ja voll egal, ob du sündigst. So ist, so läuft es. Wisst ihr, aber wenn ich plötzlich weiß, sobald ich glaube, und das Wort Gottes bewahre. Bewahre heißt, ich nehme das Wort Gottes, nehme es vollständig ernst, absolut ernst, richte mein Glaube drauf, indem ich höre. Das heißt, ich glaube wirklich, was da steht. Und dann reagiere ich. Das ist das Bewahre. Ich tue es einfach. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Problem. Da brauche ich auch vernünftige Bibel, die vernünftig übersetzt ist und nicht, ich sage es mal so, wie sagt man, eine Übertragung. Wo du dann die Interpretation des Übersetzers hast. Und es gibt inzwischen Neue Testamente, da ist so, da hast du einen Text, das ist die Interpretation, dann hast du in Fußnote oder in Randspalte, hast solche Ketten, was das wirklich heißt. Das hat auch keinen Wert. Dann sollst du gleich reinschreiben, was heißt. Wisst ihr, du brauchst eine vernünftige Übersetzung, muss man ganz klar sagen. Und es gibt ganz einfache Regeln. Wisst ihr, wenn ihr wissen wollt, ob eine Übersetzung vernünftig ist, dann geht einfach hin, schlagt Johannes 6, 47 auf. Wenn dort nicht an mich steht, stellt sie wieder in den Schrank. Dann geht zu Galater 4, 7. Wenn dort nicht steht, Erbe Gottes durch Christus, stellt sie in den Schrank. Schlagt Zacharia 13, 6 auf. Wenn dort nicht steht, ich bin geschlagen worden im Hause derer, die mich lieben, stellt sie in den Schrank. Drei Stellen, reicht. Mit diesen drei Stellen kannst du jede Bibelübersetzung prüfen. Wenn du das machst, hast du nicht mehr viel Bibeln, die du benutzen kannst. Dann hast du die konservative Lutherbibel, dann hast du die Schlachter 2000, dann das Neue Testament vom Herbert Janssen und dann ist schon fast vorbei. Ist das klar? Natürlich benutze ich auch Bibel wie die alte Elberfelder für die Genauigkeit des Alten Testamentes, das ist okay. Aber wisst ihr, ich brauche jetzt für meine Praxis, wenn ich jetzt das tun will, wenn die Bibel sagt, du, Karl Hermann, willst bewahrt werden in der Endzeit. Also musst du das Wort Gottes bewahren. Glückselig, glücklich zu preisen. Dieses Wort Makarios bedeutet ja, wohl dir. Du bist zu beneiden, wenn du das tust. Das ist ja ein wunderbares Wort, das wir hier in Offenbarung 1,3 haben. Und da sagt er, wenn du bewahrst, wird dich der Herr bewahren. Und jetzt sagt die Bibel, ihr müsst lesen, hören, hören im Sinne von Glauben und bewahren. Glauben kann ich, weil ich der Geist des Glaubens habe. Ich muss nur bewahren, jetzt muss ich es nur tun. Und dann sagt die Bibel, dann wirst du bewahrt werden. Kannst du dann in der Endzeit untergehen? Nein, du kannst gar nicht untergehen. Wisst ihr, ist das schwer? Ist doch nicht schwer. Wisst ihr, Leute kommen zu mir, oh, wenn das Mahlzeichen kommt, wenn das kommt. Ich muss sagen, weißt du, ich habe keine Angst vor Mahlzeichen. Ich habe keine Angst vor dem Antichristen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Herr Jesus sagte, Lukas 21, 36, wachet, bittet und betet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Diesem allem entfliehen tue ich, wenn ich das Wort Gottes nimm, lies, höre, wirklich zuhöre, im Glaube zustimme und es bewahre. Das ist eine Kleinigkeit, oder? Ist das schwer? Warum ist das alles so kompliziert? Das ist ganz einfach. Weil der Teufel ein Lügner von Anfang an ist, weil er uns dauernd in die Seele feurige Pfeile reinschießt und uns auf andere Ebene führt. Er lenkt uns dauernd von der Einfachheit des Wortes Gottes ab. Wisst ihr, das ist so einfach. Das Bibelwort ist einfach. Ich bin schon hingegangen, das kann man sich nicht vorstellen. Es war beim lieber alter Bruder Steiner in der Arche vor vielleicht 20 Jahren. Da ging es um eine Frage und da ist ein Bruder da gesagt, der ein bisschen angehört gesagt ist von Schwärmerei. Und da bin ich hingegangen, habe die Bibel aufgeschlagen wie ein kleines Kind, habe es ihm vorgelesen, so. Da gab es keine Diskussion mehr von der Bibelstelle. Er hat einfach, was ich ihm vorgelesen habe, ignoriert. Hat genau das gleiche wieder gesagt. Ich habe dann zu ihm gesagt, Entschuldigung, guck doch, da steht's doch. Er hat wieder weitergemacht, habe ich zuglaubt. Und so macht es wohl Gott auch mit uns. Wenn wir die ganze Zeit nicht zuhören, irgendwann hört das Reden Gottes langsam auf. Bis wir wieder ein bereites Herz haben. Wer Ohren hat, der höre zu hören. Warum sagt ausgerechnet Herr Jesus in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, da geht's ums Hören. Massiv. Und ich sag's mal so, wenn ich nicht bereit bin, am Herr Jesus eine bestimmte Zeit einzuräumen, wo ich ihm gezielt zuhöre, wisst ihr, wichtiges Gebet. Ich kenne die Geschichte von zwei Leuten, die beide Gott dienen wollten. Der eine hat dem anderen erzählt, wie er betet, wie er die ganze Zeit betet und Gott bestürmt im Gebet. Da würde jeder sagen, wunderbar. Aber der andere, der war geistlich normal. Der sagt zu dem plötzlich, sag mal, und wann hörst du ihm zu? Also er hat immer nur erzählt, wie er betet. Und der sagt, wann hörst du ihm zu? Jetzt haben wir genau den Haken. Es muss ein Gleichgewicht sein zwischen Beten und dem Herrn zuhören. Wisst ihr, ich versuche immer bei mir so Gleichgewicht, ob mir das immer gelingt. Bei mir ist es oft so, dass das Zuhören mehr ist. Ich lese viel mehr Bibel, als ich bete. Aber es muss immer ein gewisser Gleichgewicht sein. Wenn ich jetzt wirklich das tue, was hier die Bibel sagt, wisst ihr, ich sage es einmal so, man hat mir systematisch durch Anfechtung, durch feurige Pfeile des Teufels, durch die anderen Gläubigen, durch Lehrstreitigkeiten, durch Richtungen abgewöhnt, wie ein kleines Kind die Bibel zu lesen und es zu glauben. Und das ist ein Drama. Ich musste es mir wieder langsam aneignen. Und ich bin heute so weit, dass ich sage, steht geschrieben, ich stelle mich im Glauben drauf, es passiert. Es muss passieren. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt im Timotheusbrief, dass Gott nicht lügen kann. Wenn Gott hier etwas schreibt, er kann gar nicht lügen, dann ist es so. Wenn ich jetzt wirklich dann erlebe, dass nicht funktioniert, dann habe ich entweder nicht biblisch gelesen im Sinne von, dass ich zugehört habe und es bewahrt habe. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber dass er hier das nicht geschehen lässt, wenn er es verheißt, ist ausgeschlossen. Wisst ihr, ich habe dann gemerkt, theoretisch hätte ich dir das bei jedem Gespräch genauso erklärt. Aber da war der Haken. Ich habe es nicht getan. Und in dem Moment, wie ich begann, in meinem kleinen Leben, es zu tun, mir blieb die Luft weg. Was Gott plötzlich angefangen hat an Gebetserhörungen, wie plötzlich das funktioniert hat. Und von daher bin ich felsenfest überzeugt, jeder, der wirklich Offenbarung 1, 3, Offenbarung 3, 8, Offenbarung 3, 10, die Stelle müsst ihr eigentlich auswendig wissen, in dem Moment, wie ich diese Stelle wirklich realisiere, glaube, dass Gott so meint, das dann tue, keiner, Regel ohne Ausnahme, keiner, der das tut, wird in der Endzeit scheitern. Keiner wird untergehen, der das tut. Jeder, Regel ohne Ausnahme, der das tut, wird überleben. Das ist mir wichtig für den Schluss von dieser Konferenz. Wenn ihr die richtige Haltung zum Wort Gottes habt, im Glauben, dann wird jeder von uns überleben. Er könnt hier weggehen ohne jede Angst. Ohne jede Problematik. Der Herr Jesus hat für dieses kostbare Verheißungsgut mit seinem Blut bezahlt. Und der Vater im Himmel schätzt nichts mehr in diesem gesamten Universum als das vergossene Blut Jesu Christi. Und aufgrund von diesem Blut ist das bezahlt. Steht in 2. Korinther 1, 19 und 20. Könnt ihr nachlesen. Und wenn ich hier jetzt wirklich so vorgehe, dann wird es geschehen. Wisst ihr, und in der Offenbarung ist das ein ganz wichtiges Wort. Und jetzt kommt natürlich der Kampf. Wisst ihr, der Kampf ist Lukas 4, 4 bis 8. Das ist die Versuchung Jesu. Da sagt der Teufel zu mir, Jesus, diese Reiche dieser Welt sind mir übergeben und wenn du anbetest und niederfällst, gebe ich sie dir. Also der Teufel sagt ganz klar, er hat von Gott die Vollmacht, diese Welt vollends so zu beherrschen, bis die biblische Prophezeiung auch die Gerichte eintritt. Damit, 1. Johannes 5, ganz dramatisch, das muss man sehen, Vers 19, sagt die Bibel, die ganze Welt ist im Bösen. Jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen. Der gesamte Luftraum, Epheser 6, 10 und 12 und Folgeverse, ist von den Finsternismächten beherrscht. Das heißt, die Finsternismächte gehen die ganze Zeit hin und beschießen dich in Gedanken. Dass der Teufel das mit Gedanken macht, steht im Epheser 2 in den ersten drei Verse. Das heißt, es macht der Teufel mit Gedanken. Er beschießt dich. Und er erzählt dir die ganze Zeit Lüge und Halbwahrheiten. Er wird dir sagen, das klappt doch nicht, das klappt doch nicht. Du hast jetzt drei kleine Enkel, um die musst du jetzt Angst haben. Oh, guck her, du bist ja, dem Punkt bist ja wackelig, was wirst du tun? Und guck, die Brüder, die sind ja gar nicht treu und die Gemeinde steht auch nicht hinter dir, die wird umkippen und du giltst als Sonderling, du wirst doch nicht überleben. Wisst ihr, was denkt ihr, was der Teufel mir die ganze Zeit erzählt, wenn ich dem zuhören würde? Das ist wie ein Radio, versteht ihr? Ein Radio hat Sender. Wenn ich jetzt das Sender des Teufels eingestellt habe, dann kann ich die ganze Zeit diesen Dreck hören. Ich muss einfach hingehen, im Glaube, im Wille und den Sender umstellen. Und der beste Sender, wisst ihr, wer der ist? Der da. Das ist der beste Sender. Ihr geht einfach hin wie die kleinen Kinder und nehmt das Wort Gottes und hört ihm zu. In dem Bewusstsein, um mich rum ist die Lüge. Wisst ihr, wenn ich sehe in der Presse, wenn ich sehe, aber den Gläubigen, mein größter Schock ist, wo ich wirklich realisieren musste, dass Gläubige mich angelogen haben, führende Leute im Reich Gottes, dass sich die Beiger biegen. Und als dann noch ein Bruder zu mir sagte, ja, weißt du, Karl Hermann, du giltst als Verführer, als Irrlehrer, weil du ein, zwei Lehrer von der Bewegung nicht akzeptierst und aus dem Grund haben sie das Recht, dich anzulügen. Und da war ich erledigt. Und das ist mir klar geworden. Ich kann mich weder auf Menschen verlassen, noch auf Brüder, noch auf Schwestern, noch auf Bewegungen, noch auf andere Dinge, und dann wurde mir klar, Jeremia 17,5, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt, gesegnet, wer sich auf den Herrn verlässt, und dann ist mir klar geworden, ich muss was anderes suchen. Und jetzt haben wir eine Kette, und diese Kette ist die Herrlichkeit in Person. Ausdrücklich, in Person. Johannes 14,6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er, der Herr Jesus, mein Herr, der mich erlöst hat, der mich gewaschen hat mit seinem kostbaren und teuren Blut, er ist die personifizierte Wahrheit. Wenn ich Wahrheit wissen will, Wahrheit über mich, Wahrheit über geistliche Dinge, Wahrheit, wie ich vorgehen soll, dann muss ich zu ihm. Nicht zu Menschen. Die Bibel sagt, Johannes 17,17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort ist die Wahrheit. Psalm 119,160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wisst ihr, ich muss das einfach glauben. Dieses Wort ist die Summe der Wahrheit. Da ist kein einziger Punkt, der nicht stimmt. Ist einfach Fakt. Wisst ihr, und ich sage es mal so, dann sagt die Bibel Johannes 15, und das ist ein zentraler Punkt, der hier eine Rolle spielt, da sagt die Bibel, und der Geist der Wahrheit. Wisst ihr, wenn ich zum Herrn Jesus gehe, der selber die Wahrheit ist, dann wird er durch den Heiligen Geist an meinem Herzen, der Geist der Wahrheit ist, und macht das Wort der Wahrheit lebendig. Wisst ihr, was ich dann habe? Reinste, purste, hundertprozentige Wahrheit. Jetzt kommt was ganz Einfaches. Jetzt muss ich nur noch mit dem Glaube, den ich durch die Wiedergeburt bekommen habe, mit dem Geist des Glaubens, dem zustimmen wie ein kleines Kind. Und dann muss ich das bewahren, indem ich es einfach tue. Wisst ihr, was dann passiert? Dann geschieht in meinem Leben 100% der Wille Gottes. Wäre das nicht herrlich? Wenn in meinem kleinen Leben 100% der Wille Gottes geschieht. Wisst ihr, ich sage es jetzt einfach fiktiv. Ist aber Unsinn, weil das ist der Normalzustand. Und der Teufel redet uns ein, das kann nicht der Normalzustand sein. Er ist es aber. Wenn ich Gott ernst nehme. Wisst ihr, jetzt muss ich doch bloß hingehen und ihm wirklich glauben. Und ich finde das wunderbar. Johannes 1,1. Er ist das Wort. Johannes 19,30. Der Titel Jesu ist das Wort Gottes. Er selber ist das Wort. Wisst ihr, wenn du das siehst, und ich möchte euch nur eine Stelle zeigen, nur als kleiner Hinweis, wie die Bibel, wie sie aufgebaut ist und wie sie reagiert. Ich habe es schon öfters gezeigt, aber das fasziniert mich jedes Mal. 1. Mose 1, 1 bis 4. Die Erde war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Jetzt haben wir was? Der Heilige Geist wirkt. Wisst ihr, was dann passiert? Er schwebt über den Wassern. Wasser, Offenbarung 17, 15, Völkermeer. Er schwebt über der Finsternis. Das ist jetzt schattenbildlich schon vorausgesetzt, wo es dann Menschen gab. Und Gott sprach. Und jetzt spricht Gott. Und wenn der Herr Jesus Wort Gottes ist und Gott spricht, was ist dann? Dann tritt der Herr Jesus in Aktion. Dann sagt die Bibel, es wird Licht. Gott sagt, es werde Licht. Wisst ihr, und so läuft es. Das ist ganz einfach. Gott spricht. Damit hast du den Herr Jesus als die totale Wahrheit. Und in dem Moment, wie ich dem im Glauben zustimme, kommt die volle Wirksamkeit. Hier war das Licht. Bei mir ist es vollkommene Opfer. Dann passiert Epheser 1, 17 bis 19, obwohl es niemand glaubt. Ich habe festgestellt, es gibt Bibelstellen, die glauben die Gläubigen, aber es gibt Bibelstellen, die glauben sie gar nicht. Die Bibelstelle glauben sie gar nicht. Epheser 1, 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Offenbarung und Weisheit gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, nicht fühlt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ist klar, was heißt? Er sagt, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, durchs Wort Gottes, dass du überhaupt erkennst, was in dir drin ist. Und jetzt erklärt er etwas. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, das steht im Griechischen Eis. Die wir glauben, ich habe die Bibelstelle Jahrzehnte gelesen, die wir gläubig geworden sind. Irgendwann hat mir der Herr klar gemacht, das steht da nicht. Da steht, die wir glauben. Das heißt, in dem Moment, wie ich mit dem Geist des Glaubens dem zustimme, was die Bibel über mich sagt, was sie über die Erlösung sagt, in dem Moment, wie ich zustimme, wird dieses wunderbar herrliche Erbe, dieses vollkommene Opfer, das schon in mir drin ist, durch den Heiligen Geist lebendig gemacht und es gibt gewaltige Kraftwirkungen, die lösen Energie aus, Wirksamkeit, Energia. Und das bewirkt dann Kratos und Kratos heißt Kontrolle, totale Kontrolle und Stärke. Wisst ihr, darum ist es ganz klar, wenn jemand rückwärts umfällt, dass es nicht der Heilige Geist ist. Weil wenn der Heilige Geist wirkt, wenn das geschieht, diese gewaltige Kraftwirkung, dann wird der Mensch vollständig selbst kontrolliert, dann fällt er gerade nicht mehr um. Wieso, wenn du das begreifst und das im Glauben annimmst, wie ein kleines Kind, und ich muss dem ja bloß zustimmen, wisst ihr, was dann passiert? Es geschieht. Und wenn ich so durch die Endzeit gehe, kann es dann bei allen diesen üblen Dingen, die ich hier aussehe, diese wie eine Gewitterwolke zusammenbraut um uns herum, Weltstaat, Welteinheitsreligion, antichristliche Gesetze, die Obrigkeit bringt statt dem Gesetz die Gesetzlosigkeit. Wisst ihr, wenn ich sehe, Abfall der Gemeinde, totale Abwendung vom Evangelium, Verlästerung Jesu Christi, ich sehe das ja auch alles. Wo ich dann Angst habe? Es kann mir nichts passieren. Wenn ich das Wort Gottes höre, im Sinne von ich lese es, höre ihm wirklich zu und dann bewahre ich es. Und Gott sagt klipp und klar, wenn du das tust, bewahre ich dich. Ja, wie macht er das? Das ist immer, was die Gläubigen dann fragen. Dann sage ich ihnen, pass auf, du musst lernen, Gott beim Wort zu nehmen. Wenn er sagt, er bewahrt dich, dann geht es dich nichts an, wie er es macht. Wenn er sagen will, wie er es macht, dann schreibt er es. Wenn er aber nicht schreibt, wie er es macht, dass er dich bewahrt, dann musst du einfach ihm glauben, dass er es tut. Und dann musst du mit deinem Kopf das abmachen, dass er nicht mehr drüber nachdenkt. Ich bin heute so weit, dass ich sage, wieder habe ich bewahrt, ich habe keine Ahnung. Aber ich wache, bitte und bete, dass ich gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen. Und ich weiß vollständig, dass ich entfliehen werde. Kann aber heißen, dass ich einen Tag, bevor das kommt, was ich nicht ertragen könnte, sterbe. Das ist auch bewahrt. Wisst ihr, Gott hat ja 1000 Möglichkeiten. Es kann sein, es gibt mir plötzlich übernatürliche Kraft, dass ich nicht mehr erschütterbar bin. Kann alles passieren. Wie das Gott macht, sagt er nicht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir haben ja in der Konferenz schon die Bibelstelle gehört, dass Gott einmal Israel sagt, da dachtest du, ich wäre wie du. Und das ist unser Fehler. Gott ist Gott und wir sind wir. Wir sind nichts. Wenn der Jesus allein, der Sohn des dreimal heiligen Gottes, der völlig wesensgleich ist mit Gott dem Vater, wenn er das Universum mit seinem Wort allein trägt, das gesamte Universum, das wir uns nicht einmal vorstellen können, das wir nicht erforschen, nicht ermessen können, wenn er das trägt, er braucht nicht einmal seine Hand. Mit einem Wort trägt er das gesamte Universum. So gewaltig ist der Jesus. Wir können uns das nicht vorstellen. Dann ist er doch in der Lage, mit mir, kleinem Kerl, was zu machen, oder? Dann ist er doch in der Lage, meine Probleme zu lösen, oder? Wenn das ganze Universum steuert wie sonst was. Wenn er das ganze Universum geschaffen hat, alles. Wenn er der Herr, der Herrin, der König ist. Wenn ihm nichts widerstehen kann in diesem Universum. Wenn er der Triumphator ist, der Teufel in den Feuersee werfen wird und zuschließen wird. Ja, Entschuldigung, der Antichrist, der falsche Prophet, hinwegwischt. Alle Heere vernichtet mit dem Hauch seines Mundes. Ja, dann kann er doch mit meinem kleinen Leben das gut machen, oder? Aber jetzt kommt der Haken. Ich muss es glauben. Aber nicht, weil ich es glauben will, sondern weil es geschrieben steht. Wisst ihr? Das, was ich glaube, was nicht geschrieben steht, das scheitert sowieso. Sondern ich muss das glauben, was geschrieben steht. Und ich kann es glauben, weil ich den Geist des Glaubens habe. Ich muss auch nicht beten, Herr, mach dein Wort lebendig. Johannes 6, 63, die Bibel sagt, dein Wort ist lebendig, ist Geist und Leben. Das Wort Gottes hat so eine gewaltige Wirkung, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Du schlägst das Wort Gottes auf, richtest dein Herz auf das Wort Gottes, du liest es, du stimmst im Glaube zu, das kannst du, weil der Heilige Geist in dir ist, der Geist des Glaubens. Und dann fängst du einfach an zu handeln, gemäß dem, was hier geschrieben steht. Dann entwickelt das Wort Gottes, Epheser 1, 17 bis 19, gewaltigste Kraftwirkung in derselben Sekunde. In dich hinein. Und bewirkt bei dir eine vollständige Kontrolle. 100%, das kann gar nicht scheitern. Aber, der Haken, ich muss es glauben. Wissen, dann kommt der zweite Effekt. Du bist vielleicht nicht mehr in der ersten Liebe, du bist vielleicht lau, du hast Probleme, du bist enttäuscht von den Gläubigen. Wieso, Entschuldigung, wenn du von den Gläubigen nicht enttäuscht bist, dann bist du nicht normal. Ja, wisst ihr, ich habe die Nase voll von dieser frommen Heuchelei. Ich muss das ganz einfach sagen, ich habe in den frommen Kreisen schlimmere Dinge erlebt wie in der Welt. Gläubige sind manchmal in der Lage, Dinge zu tun, wenn sie im Fleisch wandeln, das ist schlimmer wie die Welt. Ich meine jetzt nicht mit grober Verletzungen, dass sie mir das Auto klauen, wie es in manchen Ostländern passiert, sondern ich meine einfach, wie sie sich benehmen, wie unverschämt, wie böse. Darum sagt Schlachter, hat das mal wunderbar übersetzt, er sagt, auch ihr Gläubige habt noch einen Vorrat an Bosheit. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 2, 24, du musst die Leute, die boshaft sind, ertragen. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal vorsichtig, das alles spielt gar keine Rolle, wenn du zu ihm gehst. Spielt es alles keine Rolle, du kannst alles ertragen. Du kannst alles überwinden. Wisst ihr, und dann hast du weder vor der Endzeit Angst, noch hast du Angst vor Menschen, noch hast du bist auch nicht verschüchtert oder eingeschüchtert. Du bist völlig normal. Wisst ihr, wenn ihr mich gekannt hättet, ich war so schüchtern, dass ich, wenn drei Leute da standen, ich habe es nicht geschafft, zu denen drei Leute hinzustehen. Ich konnte den Raum, wo drei, vier Leute sind, nicht betreten. Wie ich das heute erkläre, sagt jeder, du erzählst Märchen. Das war so. Ich war ein Komplexhaufen, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ja, wisst ihr, wie das wegging? Ich bin nicht zum Psychologe gegangen. Ich bin nicht zu Jung gegangen. Ich bin nicht zu Fromm gegangen. Ich bin nicht zum Psychiater gegangen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einfach angefangen, Gott zu glauben. Und dann ist was passiert. Systematisch wurde die Seele von diesen Kraftwirkungen völlig verändert. Und heute ist weg. Wisst ihr, das macht er immer. Das macht er bei jedem. Es gibt niemanden, bei dem er das nicht macht. Und unser Elend ist der Unglaube. Der Jesus sagt ja für die Endzeit das Problem. Er sagt immer, wenn ich jetzt die Gläubigen frage, was ist das Endzeitproblem? Es steht im Lukas 18. Der Jesus sagt, beim Gleichnis vom ungerechten Richter, wo die Witwe ja glaubt und den betrinkt, sagt er, werde ich diesen Glauber finden, wenn ich komme? Das heißt, vor der Wiederkunft Jesu haben wir ein einziges Glaubensproblem, dass wir Gott nicht mehr wirklich glauben. Wisst ihr, und ich kann das, und ich muss dem Wort Gottes glauben, muss dem zustimmen, und dann werde ich völlig bewahrt. Und ich muss glauben, dass ich bewahrt werde. Und er wird es tun. Wisst ihr, und dann kommt die Einfachheit des Wortes Gottes. Dann kommt das, wenn ich traurig bin, enttäuscht. Ah, ich empfehle euch, lest Lukas 24, die Emmausjünger. Was sagen sie? Die Bibel sagt doch, sie waren traurig. Sie sind traurig dahergekommen. Und dann sage ich zum Schluss, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete. Wenn du liest und wirklich zuhörst, glaubst und bewahrst, dann wird das Wort Gottes eine ungeheure, stabilisierende und auferbauende Wirkung auf dich haben, dass dein Herz für den Herr Jesus brennt. Es kommt alles vom Wort Gottes. Was uns erzählt, du kriegst mit der Geistestaufe. 1. Korinther 12, 13, da sagt die Bibel auch wieder, das ist wunderbar, alle Gläubige sind, wenn sie zum Leib Christi gehören, Geist getauft. Von daher ist das eine Irrlehre, dass ich zusätzlich Geist getauft werden muss. Ich bin Geist getauft als Wiedergeborener. Wisst ihr, alle diese Dinge, die sind so einfach. Das Wort Gottes enthüllt mir alle diese Dinge und zeigt mir, was die Wahrheit ist. Und dann fängt mein Herz an zu brennen. Und dann komme ich so weit wie auf dem Berg der Verklärung. Bevor Gott offenbart, da bin ich wieder Petrus. Komm, wir bauen dem Elia eine Hütte. Oh, der Bruder Y, den müssen wir jetzt eine Hütte bauen, wie im Elisa. Wisst ihr, so ist der Mensch. Am Schluss, wenn du wirklich glaubst und wirklich das alles verstanden hast und wie ein kleines Kind dein Herz und deine Augen und dann auch deine Herzensauge auf die Bibel richtest und es einfach wirklich hörst, annimmst und umsetzt, dann ist wie auf dem Berg der Verklärung, dann heißt es am Schluss, sie sahen nichts als Jesus allein. Und dann ist die Stunde, wenn du allein mit dem Herr Jesus über der Bibel bist, das Kostbarste deines Lebens. Es kann sein, dass vorher eine Qual ist, dann ist es eine Freude. Meine Oma hat immer gesagt, den muss man jetzt vor die Bücher wegschlagen. Ich war schon immer eine Leseratte. Ich sage es mal geistlich, dann muss man dich von der Bibel wegschlagen. Ich muss mich manchmal zwingen, was anderes zu tun. Ich muss wirklich zwingen, was anderes zu tun. Dann fängt das Wort Gottes an, lebendig zu werden. Und dann ist das Herrlichkeit ohne Ende. Herrlichkeit ohne Ende. Und jetzt sagt der Paulus in 1. Korinther 4, 16, wir sollen nicht übers Geschriebene hinausgehen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt dann mir praktisch, das Wort Gottes reicht für dich vollständig aus. Du musst nur das glauben, was hier geschrieben steht. Du musst hier draufgehen, so wie es der Geist des Glaubens dir ermöglicht. Und das ist ganz einfach. Du musst es wirklich glauben, bewahren und dann wird es geschehen. Da brauchst du nicht mehr. Da brauchst du nichts anderes. Jeremia 23, Vers 28 und 29 sagt, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Dann zerschlägt das Wort Gottes jede Festung des Teufels in mir und dir. Und wenn du es verkündigst mit Vollmacht, zerschlägt es die Festungen in den Gläubigen oder in den Ungläubigen. Problem ist, es muss in Vollmacht verkündigt werden und mit letztem Glaube. Wisst ihr, ich hatte eine Phase, die habe ich beendet. Wenn ich heute verkündige, dann erwarte ich 150%, dass was passiert. In der Sekunde, wenn ich nicht mehr erwarte, dass der Herr wirkt, höre ich auf. Er sagt doch, dass er es tut. Wisst ihr, wenn ich das nicht tue und glaube, wenn du Kinderarbeit machst, wenn du Zeugnis gibst auf der Straße, wenn du singst im Chor, egal was du machst, du musst das dem Herrn anbefehlen und wirklich glauben, dass er es tut, und dann tut er es. Wisst ihr, dieses ganze falsche, demütige, oh, bei mir klappt es nicht, ich bin nicht geistlich genug, ich bin nicht gut genug. Das ist im Teufel sei typische Rede, sollte Gott gesagt haben. Hat Gott wirklich gesagt, dass überwältigende Kraftwirkung in mich hineinströmt? Das ist doch Schwärmerei. Das ist doch Fanatismus. Das ist doch Perfektionismus. Ja, das ist göttliche Schwärmerei. Göttlicher Fanatismus. Versteht ihr? Und wenn das vor Gott ist, dann nehme ich das mit Freuden an. Das war jetzt überspitzt, ihr habt mich verstanden. Gell? Nicht, dass das heißt, ich predige Schwärmerei. Wisst ihr, wenn Gott das doch sagt, dann nehme ich es an. Völlig egal, was mein Hirn sagt. Ich nehme es einfach an und tue es. Wisst ihr, und dann verändert sich mein Herz. Da kommt ein Sabbatist und sagt, du musst den Sabbat halten. Ich bin jetzt ein Mensch des Wortes Gottes. Da gehe ich hin, überlege mir. Und die Bibel sagte, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3,2, der Jesus hat den Aposteln alles gesagt, was sie aufschreiben sollen. Dann gucke ich einfach in die Lehrbriefe. Dort steht, niemand soll euch richten wegen Sabbat. Sage ich zum Adventisten, Entschuldigung. Die Bibel befiehlt mir, dass ich mit dir mich nicht auseinandersetze. Du kannst mich nicht richten, du kannst nicht sagen, ich soll den Sabbat halten. Wiedersehen, wir haben nichts mehr miteinander zu reden. Der Pfingstler kommt und sagt, du brauchst die Geistestaufe, sage ich. 1. Korinther 12, 13. Ich bin in einem Geist zu einem Leib getauft, Entschuldigung. Wiedersehen, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Im Sinne von, ich höre nicht zu. Wenn er jetzt sagt, oh, wie ist das? Geistlich, dann haben wir wieder was miteinander zu tun. Dann sage ich, also gut, komm her, ich zeig's dir. Wisst ihr, dann sagt jemand, du brauchst Kraftwirkung und du brauchst besondere Segnungen. Sage Epheser 1, Vers 3, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Wiedersehen. Mein Problem ist, ich muss glauben. Dann wirkt diese ganze Segnung. Dann sagt er, oh, du brauchst Zungenrede, du brauchst Sprachrede. Dann schlage ich auf 1. Korinther 14, 21, sage, ist eine Zunge für die Juden. Wo sind die Juden? Ich sehe keine. Steht dort. Dann lese ich Korinther 13 und sage, es hat aufgehört. Entschuldigung. Macht ihr etwas? Das Wort Gottes ist nicht nur eine Gewalt, das mich in einen Zustand bringt, wo Gott durch mich wirken kann. Es ist etwas, wo mir die Anfechtungen, die Angriffe des Teufels vom Hals schafft. Es schafft mir das vom Hals, weil die Wahrheit hier ist. Wenn ich das einfach glaube, dass es so ist, ich brauche nicht drüber nachdenken. Ich lese und glaube. Das heißt, ich lese, höre. Höre heißt glauben und bewahre, und es passiert. Wisst ihr, dann kommt mein eigener Verstand und sagt, naja, jetzt machst du es zu leicht. Sag ich, nö. Wisst ihr, dann siehst du die Verführung mit Rennzeit. Dann sagt man dir Gender. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, Bibel sagt, Gott schuf sie als Mann und Frau. Naja, und wer verheiratet ist und der Unterschied von Mann und Frau nicht weiß. Ich meine nicht körperlich, ich meine seelisch. Ich bin 44 Jahre verheiratet. Ich verstehe die Frau immer noch nicht. Ich habe 2 Töchter, ich verstehe es trotzdem nicht. Ist das normal? Ja! Wisst ihr, warum? Weil Gott sie spezifisch geschaffen hat. Versteht ihr? Jetzt muss ich in der Bibel lesen, wie Gott eine Frau sieht. Und die Frau muss in der Bibel lesen, wie Gott den Mann sieht. Und dann sagt der Herr zu mir, du sollst dich um deine Frau kümmern und sie lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und meine Frau soll mich lieben und anerkennen und unterordnen, wie wieder die Gemeinde sich Christus unterordnet. Wenn das alle tun, dann ist es perfekt. Wisst ihr, Gott hat es so gemacht, du musst eigentlich immer nur hingehen, wie ein kleines Kind, und das tun. Aber jetzt kommt der Teufel und bringt dir Sonderdinge. Wisst ihr, und der Mensch ist einfach so, es gefallen ihm die besonderen Dinge. Und die besonderen Dinge, das haben ja die Kinder, zum Beispiel mit der Fußballmannschaft, mit der Musikgruppe, das sind die Besonderheiten, die strahlenden Dinge. Idole nennt man sie, das ist das griechische Wort für Götze. Wisst ihr, und Kolosser 2, 6 sagt, pass auf, dass dich niemand beraubt durch die Philosophie. Wisst ihr, wir müssen einfach sagen, alles, was nicht diesen einfältigen Glaube zum Wort Gottes meint, alles, was nicht liest, in dem Fall hört und bewahrt, muss weg. Muss einfach weg. Kann ich das? Ja. Mit einer ganz einfachen Glaubensentscheidung, wenn ich wirklich will. Wisst ihr, wenn ich dann hingehe, wie ein kleines Kind, mir das alles angucke, dann habe ich was, dann kommen Bibelstellen, die kann man theoretisch lesen, oder ich glaube sie. Kolosser 2, 9 und 10. Jetzt geh einfach zu den Gläubigen hin und sag, glaubst du das? Da sagt dir jeder, ja. Und dann gehst du hin und sagst, wie machst du das? Wenn du es glaubst, glaube ich laut Hebräer 11, 1, eine Realisierung, Hypostasis heißt das Wort im Griechischen, eine Realisierung, wie machst du das? Dann stottert jeder, wenn es nämlich keiner tut. Wisst ihr, was da steht? Denn in ihm, im Herr Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und in ihm seid ihr, wir Gläubige, zur Fülle gebracht. Was heißt, wenn ich in Christus bleibe, in kindlichem Glauben, in ihm bleibe, und dem zustimme, was die Schrift sagt, wenn ich keiner bewusste Sünde lebe, dann wirkt die Fülle der Gottheit, und zwar der Teil, den der Herr Jesus für mich erworben hat. Er hat ja für jeden ein Paket erworben. Dann wirkt diese Fülle der Gottheit in mein Leben gewaltigst hinein. Dann kann ich Johannes 1,16 realisieren. Sie haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Dann kommt die Gnade dauernd. Das ist wie ein Revolving-Prozess. Du kriegst einen dauernden Zufluss. Ich krieg dauernd Zufluss vom Post, vom Briefträger. Jeden Tag kommen Briefe und Post. Da kommen schöne Sachen und katastrophale Sachen. Aber es ist geistlich so. Dann kommen nur noch gute Dinge, nur noch geistlich hervorragende Dinge, kommen die ganze Zeit in dich hinein. Aber ich muss es glauben. Dann habe ich ein Problem mit Sünde. Römer 6,6 sagt, du bist mit Christus gekreuzigt. Römer 6,11 sagt, ganz wichtig, halte dich dafür. Ich muss im Glauben mich dafür halten, dann wirkt es. Wisst ihr, es gibt nichts, was hier mich hindern kann. Aber ich möchte etwas nicht verhehlen, dass es nicht zu leicht wird. Wisst ihr, es ist leicht, aber ich möchte doch nur eine Bibelstelle zeigen. Es gibt nur einen Faktor, den ich nicht genannt habe bisher. Und der steht in Jesaja 66, Vers 2. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron. Shamayim, das Wort Himmel steht im Hebräischen immer in der Mehrzahl. Macht so gut wie kein Übersetzer, warum, verstehe ich nicht. Eigentlich, die Himmel sind der Thron Gottes. Und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht. Und zuerst dies alles geworden, spricht der Herr. Er ist der Schöpfer. Wer ist der Schöpfer? Der Vater ist der Auftraggeber und der Herr Jesus hat alles getan durch den Heiligen Geist. Das ist das Geheimnis auch der Gottheit, wie das wirkt. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und zittert vor meinem Wort. Gottesfurcht. Steht hier. Ich kann das nicht kommen und sagen, ich bin der große Durchblicker, ich blicke das alles, jetzt machen wir das mal. Das funktioniert gar nicht. Sondern ich muss kommen, so wie hier die Bibel sagt. Ich muss kommen, demütig, im Sinne von, wisst ihr, was da drin steckt bei Demut? Mut. Es kostet Mut, demütig zu sein. Ich muss sagen, ich kann gar nichts. Das darf man sagen, ohne Minderwertigkeitskomplex. Ich kann gar nichts. Ich bin zerbrochenen Geistes, Herr. Und dann komme ich hin und sage, aber dein Wort, das Gewaltige, ich, aufgrund von deinem Wort, du bist der Herr, du bist Gott, ich bin ein Nichts. Wenn man jetzt so kommt, und dann ihm zuhört mit der Herzensstellung, wirklich liest, zuhört, im Sinne von glaubt und dann beginnt zu realisieren, dann wird alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, geschehen. Wenn ich das nicht tue, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert 1. Chroniker 13 bis 15. Wisst ihr, was da passiert ist? David, wisst ihr, was David auf Deutsch heißt? Liebling. Er war der Liebling Gottes, trotz seiner Fehler. Er hat gesehen, dass Gott, er hat so Angst gehabt wegen der Bundeslade, dass sie nicht in Jerusalem, ich wollte sie unbedingt in Jerusalem haben. Und dann haben sie was ganz Einfaches gemacht, sie haben das Wort Gottes nicht beachtet. Und das wäre wie wenn wir jetzt selber religiöse Vorstellungen haben, vom Wort Gottes weggehen und unser eigenes Zeugs machen würden. Dann sind sie hingegangen, haben die Bundeslade auf eine neue Waage gesetzt. Und dann hat Usa, einer dieser Männer, auch ein Levit, der es gut gemeint hat, der hat dann die Lade berührt, weil Gott es nämlich so gemacht hat, dass einer dieser Ochse, der den Wagen gezogen hat, ausgleitet. Er wollte nämlich sehen, ob sie gottesfürchtig sind. Gott hat nämlich befohlen, dass man die Bundeslade nur auf den Schultern der Leviten tragen darf. Und dann tötet Gott, weil er nicht geglaubt hat, weil er nicht gehorsam war, tötet er Usa. Und David ist so frustriert, dass er sofort nach Jerusalem zurückgeht und die Lade lässt. Und das ist aber ein Mann, der Gott geglaubt hat. Ein ganz wichtiger Mann. Könnt ihr mal studieren, wenn ihr nicht wisst, was ihr lesen sollt. Obed-Edom. Der geht dann hin und hütet die Bundeslade in oder vor seinem Haus, wie es biblisch ist. Und dann sieht David etwas, wie Gott Ströme des Segens über Obed-Edom ausschüttet. Könnt ihr alles nachlesen, in den zwei Kapiteln. Und dann passiert was ganz Einfaches. David war ein Mensch, der Gott dienen wollte. Und dann sagt er, dann probiere ich es doch nochmal. Wisst ihr, was der gemacht hat? Er und die Leviter haben dann etwas gemacht. Sie haben ihnen Fehler gesucht. Und haben sie gesagt, ich darf die Bundeslade nicht auf einem Wagen daherfahren, sondern ich muss sie tragen lassen. Und dann sind sie sogar so weggegangen. Nach 6 Schritten, 6 die Zahl des Menschen, haben sie sogar Opfer gebracht. Die haben es auf die Schulter getan, 6 Schritte, vor lauter Furcht vom Wort Gottes. Die sind so vom Wort Gottes erzittert, Jesaja 66, dass sie nach 6 Schritten sogar Opfer gebracht haben. So haben sie Bundeslade im Triumph nach Jerusalem gebracht. Wenn wir so das vollkommene Opfer im Triumph in unsere Herzen bringen, dann ist die Herrlichkeit Jesu Christi da. Dann ist der Sühnedeckel, den Gott geschenkt hat, nämlich sein Sohn Jesus Christus, er ist der Hilasterion, er ist Kaporet, er ist der wahre Sühnedeckel, dann ist das in unserem Herzen, was der Jesus getan hat, blühend da, und dann ist die Herrlichkeit Gottes bei uns. Wenn wir das nicht tun, dann geht es uns wie im Usa, und dann geht es uns wie 1. Samuel 4 bei Eli sagt, Ikabod, die Herrlichkeit ist dahin. Wissen, jetzt haben wir am Schluss von dieser Konferenz, es ist noch nicht ganz zu Ende, aber sie neigt sich dem Ende, wir haben morgen ja noch mal Versammlung, aber wir haben jetzt gegen Ende eine ganz einfache Sache. Einmal sagt die Bibel, ich habe euch vorgelegt, Leben oder Tod. Ich habe euch heute etwas vorgelegt, ganz einfach. Ich kann eine Entscheidung fällen, jeder von uns. Will ich vorgehen, wie Gott es sagt, dann hätte der David und seine Leviten den Fehler nicht gemacht, dann wäre ein Mann nicht gestorben. Gehe ich wirklich so vor, wie die Bibel sagt, nehme ich das Wort Gottes, lese es, ganz bewusst, ich höre ihm zu, ich stimme ihm zu, durch der Glaube, der in mir ist, ich habe den, ich stimme ihm zu und dann beginne ich zu tun. Wisst ihr, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, gehört er nämlich dazu, also in Ordnung sein mit Gott, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wenn ich das wirklich glaube, dann kann ich ruhen. Dann kann ich mich voll aufs Reich Gottes konzentrieren, er tut der Rest. Wisst ihr, ich muss halt glauben, einfach glauben wie ein kleines Kind. Kann ich glauben? Ja, ich habe den Geist des Glaubens. Und dann kommt der Gott, der nicht lügen kann, der alle Verheißungen durch seinen Sohn und sein Blut bezahlen lassen hat, geht er hin und dann kommt der Heilige Geist und wirkt in mir diese gewaltigen Dinge. So ehrlich sei, wäre es nicht schön, wenn es so wäre. Wisst ihr, was das Problem ist? Es ist problemlos möglich. Wenn wir wollen. Ich habe festgestellt, es ist ein Problem, dass ich nicht will manchmal. Und aus dem Grund sage ich, ich habe euch vorgelegt, ihr müsst jetzt Entscheidung treffen, ob ihr diesen Weg gehen wollt. Wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann müsst ihr heute Abend beginnen, euer Leben zu verändern. Dann müsst ihr hingehen, zum Beispiel Sprüche 16, 3 lesen, glaube, wenn du Gott etwas anbefiehlst, auf ihn das wirfst, dass er eingreift. Du musst dann glauben. Du darfst dann nicht mehr zweifeln. Jakobus 1, 5 und Folgevers sagt, wenn du nur den geringsten Zweifel hast, kriegst du gar nichts. Wisst ihr, es hängt alles in diesem kindlichen Glaube, den ich habe. Aber es ist eine Willensentscheidung. Und da gibt es noch ein Wort. Ist er wirklich so barmherzig mit uns, der Herr Jesus? Und ist Gott wirklich so barmherzig, dass er unsere Schwachheit kennt? Er sagt in der Bibel, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Jetzt kann ich mich sogar dort draufstellen und sagen, Herr, ich glaube sogar, dass du mein geringes Wolle zum perfekten Wolle verwandelst. Und dann muss die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Herrlichkeit Gottes, mein Leben beginnen zu beherrschen. Und das möge das Ende, das Endergebnis, morgen nochmal Verkündigung, aber das Endergebnis aller Verkündigungen, aller Gespräche, aller Herzenshaltungen, aller Eindrücke von dieser Konferenz sein. Dann gehe nicht nur hier die Menschen weg und das Haus ist wirklich eine Segenstätte gewesen, und das ist es ja, sondern dann gehen wir weg und Gott ist verherrlicht und durch die ganze Haltung der Gläubigen, sein Sohn, der Herr Jesus, und gleichzeitig gehen wir hin im Triumph. Und das nennt die Bibel Überwinder. Und jetzt lest Offenbarung 2 und 3, die Überwinder haben alle Verheißungen. Und wer nicht überwindet, hat gar keine. Möge es geschehen. Wisst ihr, wie es heißt? Amen. Ich möchte beten, wenn wir uns erheben. Herr Jesus, wir sind fasziniert, was es für eine Einfachheit und für eine Herrlichkeit ist, was du getan hast. Du hast unter furchtbarsten Qualen, unter furchtbarsten Umständen deine herrliche, wunderbare Gegenwart beim Vater in dieser Lichtswelt verlassen, bist Mensch geworden wie wir, hast dieses kostbare und teure Blut unter furchtbaren Kämpfen, wo alle Finsternismächte, alle Stiere Basans auf dich losgegangen sind, wo du nicht mehr wie ein Mensch ausgesehen hast, hast du vollbracht. Du hast uns dieses herrliche, vollkommene Opfer gegeben. Du bist auferstanden aus den Toten, hast den Teufel entmachtet, bist durch die Himmel geschritten und hast dein Blut auf den Sühnedeckel gelegt, hast dich zur Rechte des Vaters gesetzt und es ist alles vollbracht. Du, der große Hohepriester. Und jetzt sagst du uns ganz einfach, lasst dein Geist erleuchten mit dem Heiligen Geist, dass du weißt, was das heißt. Als du in mein Herz kamst, Herr Jesus, hast du alles mitgebracht. Vollständig dieses Paket der Erlösung. Es ist alles da, alle Werke, die ich tun sollte. Und es hängt jetzt nur noch daran, dass ich kindlich glaube. Du hast mir sogar noch den Geist des Glaubens gegeben, dass ich glauben kann. Jetzt bitte ich einfach für mich und meine Geschwister, gib jetzt auch wirklich das Wollen und das Vollbringen zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.